Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Stellen Sie sich vor, Sie schlagen die Zeitung auf und lesen, in Kürze heißt Ihre Heimatstadt nicht mehr Köln, sondern Konrad-Adenauer-Stadt. Wäre Ihnen das egal? Den Einwohnern von Chemnitz ging das zu DDR-Zeiten so, plötzlich hieß ihre Stadt Karl-Marx-Stadt. Vor 30 Jahren dann, als die Mauer offen war und wieder frei gedacht und geredet werden konnte, war die Namensfrage sehr schnell wieder ein Thema. Und heute? Ist Karl-Marx-Stadt noch in den Köpfen? Alexandra Gerlach hat sich in Chemnitz umgehört und erzählt, wie das war mit den Änderungen des Stadtnamens.
Ich heiße Jörg Iwanditsch, bin in Chemnitz geboren worden 1949 und habe dann in Karl-Marx-Stadt gelebt und lebe nun schon wieder Jahrzehnte in Chemnitz.
Eigentlich habe ich fast die längere Zeit meines Lebens in Karl-Marx-Stadt verbracht, so, also zumindest die aktive Zeit, wo man so arbeiten gegangen ist, zur Schule gegangen ist und so. Ich kann aber nicht sagen, dass mich das eine angehoben hat und auch das andere nicht. Der Name, der spielte bei mir wirklich nicht die Rolle.
Karl-Marx-Stadt verbinde ich eigentlich viele, viele Jahre als meine Heimatstadt.
Chemnitz am 1. Januar. Die Mozart-Gesellschaft hat zu einem Neujahrskonzert geladen. Mehr als 100 Musikliebhaber sind der Einladung in die Villa Esche gefolgt. Die Jugendstil-Villa war ehemals im Besitz eines namhaften, vermögenden Chemnitzer Strumpffabrikanten. Zu DDR-Zeiten völlig verkommen und nach dem Mauerfall liebevoll saniert und restauriert, steht sie heute beispielhaft für den Vorkriegsstolz und Wohlstand der Chemnitzer in der einst reichsten Stadt Deutschlands.
Mit deutlichem Repräsentationsanspruch, der aber, wie ich gern sage, so ingenieursgebremst ist und nicht so der Pfeffersack, der reiche Kaufmann, der Händler in Leipzig. Das ist eher alles ein bisschen zurückgenommen, aber mit einer großen Energie. Und das ist eben dann 1945 bei dem großen Bombardement, zumindest in der Innenstadt, fast vollständig zerstört worden.
Jörg Iwanditsch ist gebürtiger Chemnitzer. Der 70-Jährige hat Geschichte und Kunstgeschichte studiert, war kurzzeitig Lehrer, bis er mit dem DDR-System in Konflikt geriet und seine Arbeit verlor. Die Revolution von 1989 und den Mauerfall hat er aktiv mitgestaltet, fand danach Arbeit in den Chemnitzer Kunstsammlungen und macht heute Führungen in seiner Heimatstadt.
Ich bin 49 geboren, 53 war die Umbenennung, die hat mich nicht erreicht. Für mich war es Karl-Marx-Stadt. Ich sah dann bloß später mal auf Karten, dass in der Bundesrepublik Alt noch eine Zeit lang Chemnitz war. Dann erschien dort der Schriftzug drunter Klein in Klammer Karl-Marx-Stadt. Dann rückte an die obere Stelle Karl-Marx-Stadt in Klammer Klein drunter Chemnitz. Und dann war Chemnitz ganz verschwunden. Das heißt, es war angenommen worden.
Die Umbenennung der traditionsreichen Arbeiter- und Industriestadt Chemnitz erfolgte 1953, in dem vom Zentralkomitee der SED ausgerufenen Karl-Marx-Jahr. Der offizielle Staatsakt fand unmittelbar nach der zweiten Parteikonferenz der SED in Chemnitz statt. Die Parteiführung der jungen DDR war zu dem Schluss gekommen, dass es einer ideologischen Offensive zur Durchsetzung des Sozialismus bedürfe. Ein Mittel zum Zweck war die Schaffung sozialistischer Städte. So wurde zunächst am 8. Mai 1953 das neue an der Oder gelegene Eisenhüttenkombinat mit seiner modernen sozialistisch geformten Retortenwohnsiedlung Stalinstadt getauft. Am 10. Mai 1953 wurde aus Chemnitz Karl-Marx-Stadt. Der heute 85-jährige gebürtige Chemnitzer Werner Thiele erinnert sich.
Ich war zu dieser Kundgebung, ich sehe mich noch mit dem Rücken zu den Ruinen Königstraße stehen und die Tribüne war Richtung Roter Turm. Und was ich im festen Blick habe, am Rathaus oben hatten die am Giebel Karl-Marx-Stadt drin geschrieben. Hinten nach oder was, keine Ahnung, stand Karl-Marx-Stadt dort.
Werner Thiele ist einer der wenigen noch lebenden Zeitzeugen des Festaktes, bei dem DDR-Ministerpräsident Otto Grotewohl vor rund 180.000 Teilnehmern die Umbenennung verkündete.
Einwohner der Stadt Chemnitz, an diesem für euch und eure Stadt so bedeutungsvollen Tage, an dem auf Empfehlung der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, der Partei der deutschen Arbeiterklasse, Chemnitz den ehrenvollen Namen Karl-Marx-Stadt erhalten soll?
Proteste gab es kaum. Die Chemnitzer hatten erst wenige Tage zuvor von der Namensänderung ihrer Stadt erfahren. Eine Möglichkeit zu widersprechen gab es nicht. Zudem, so erinnert sich der verstorbene DDR-Schriftsteller Erich Löst 1983 in einem Interview mit Rias Berlin, seien viele Arbeiter- und Gewerkschaftsfunktionäre in der viertgrößten Stadt der DDR stolz auf die neue Namensgebung gewesen. Denn
es war eine Zeit eines schnellen Umbruchs, eines schnellen politischen, wirtschaftlichen Umbruchs.
Dennoch herrschte ein gewisses Grummeln unter den alteingesessenen Chemnitzern, die freies Unternehmertum und eine florierende Wirtschaft aus Vorkriegszeiten gewöhnt waren. Diesen, wie die SED sie bezeichnete, ewig gestrigen, rief Otto Grotewohl am 10. Mai 1953 zu:
Hier leben Bürger der Deutschen Demokratischen Republik, hier leben Marxisten. Sie schauen mit Liebe und Verehrung auf den Begründer der sozialistischen Lehre, auf den größten Sohn des deutschen Volkes, auf Karl Marx.
Werner Thiele erinnert jedoch auch, dass bereits kurz nach dem Festakt auch ein Witz kursierte, der auf die kurze Verfallsdauer des neuen Städtenamens anspielte.
Als man dann sagte, wenn Bieg und Ulbricht durch die Wolken, dann wird Karl-Marx-Stadt wieder Chemnitz heißen. Das war unmittelbar danach.
Fast 40 Jahre sollte es dauern, bis im Revolutionsherbst 1989 die Diskussion um eine Rückkehr zum alten Stadtnamen begann.
Der Name meiner Stadt, in der ich wohne, hat Gewicht. Das ist für mich wichtig. Ich möchte auch mit diesem Namen verbunden sein, wenn ich irgendwo auftauche. Das war also eine sehr große Zahl, die gesagt haben, wenn wir schon die Chance haben, wieder an diesen Namen und an diese Geschichte anzuknüpfen, dann wollen wir gerne es tun.
Erzählt Christoph Magirius, der damalige Superintendent der Evangelischen Kirche in Chemnitz. Die Initiative Chemnitz startete im Frühjahr 1990 eine Bürgerbefragung, erinnern sich diese zwei Chemnitzerinnen beim Neujahrskonzert.
Die war eine Volksbefragung. Ne?
Ja, es war eine Abstimmung.
Ja,
das
ja.
ist richtig.
Und wir wollten alle Chemnitz wieder haben.
Ja, die Mehrheit.
Warum? Weil wir alle in Chemnitz geboren sind, oder viele, ne? Die Älteren waren ja in Chemnitz geboren.
Ja, ich, ja. Genau, ich gehöre zu der Generation, die in Karl-Marx-Stadt geboren ist.
Ja,
aber mir hat
Kinder.
Trotzdem Chemnitz besser gefallen.
Ja. Am 23. April 1990, ein halbes Jahr vor der Wiedervereinigung, gab es ein klares Votum. 76% der Bürger stimmten für die Rückbenennung ihrer Stadt. Karl-Marx-Stadt hieß wieder Chemnitz. Zahlreiche Umbenennungen von Straßen und Schulen folgten. Für den evangelischen Pfarrer Christoph Magirius bleibt ein Wermutstropfen.
Also der Gedanke des Sozialismus ist ja was ganz Wichtiges in der Menschheit. Und sich sofort zu verabschieden von diesem Gedanken und dort einen Schnitt zu machen und sagen, so, damit will ich nichts mehr zu tun haben, finde ich schade und bedenklich.
Was bleibt? Frage an den 85-jährigen Werner Thiele.
Tja, ich will mal so sagen, ich liebe meine Stadt. Ich bin mit Lust, Liebe und Leidenschaft Chemnitzer. War aber auch 40 Jahre mit Lust, Liebe und Leidenschaft Karl-Marx-Stadter. Es ist wohl mein Leben, oder unser Leben natürlich dann.
Geblieben ist auch der mächtige Karl-Marx-Kopf, liebevoll, respektlos Nischel genannt, der als imposante, kunstvolle Skulptur seit Oktober 1971 das Stadtzentrum ziert.
Es gehört zur Stadtgeschichte dazu.
Ja,
das ist richtig.
Ja.
Ich sag mal so, er kennzeichnet diese Episode, die zwischenzeitlich war. Das ist auch für Chemnitz was Prägendes, also nicht nur für die Karl-Marx-Städter.
Ja, das gehen wir auch nicht her.
Deutschlandfunk Kultur. Namen sind nicht Schall und Rauch. Wenn die Obrigkeit einfach mal so entscheidet, dass der eigene Ort so oder so heißen soll, wie finden das die Einwohner? In Brandenburg gibt es ein kleines Dorf, das eine noch krassere Namensgeschichte hinter sich hat als Chemnitz. Denn schon in der Preußenzeit war der Name des Dorfes ein Spielball von Feudalherren. Dann kam die DDR und dann die Wende. Und heute hat der Name dieses Dorfes einen Klang, weil dort Hochkultur stattfindet. Die soll auch das Dorf beleben. 70 Kilometer von Berlin entfernt. Den Namen verrate ich Ihnen jetzt nicht, denn die Geschichte dieses Dorfes und seiner Namen erzählt Ihnen Vanja Budde.
Die Geschichte reicht natürlich noch viel weiter zurück, aber fangen wir 1763 an. Da gab es den Rittmeister Joachim Bernhard von Prittwitz, der sich im Siebenjährigen Krieg in der Schlacht von Kunersdorf verdient gemacht hatte. Zur Belohnung schenkte sein König, Friedrich der Große, ihm den Herrensitz Quielitz. Doch den Rittmeister zog es einige Zeit später nach Schlesien. Er verkaufte sein Gut und drei Jahre später, 1814, sah sich der preußische König, nun war es Friedrich Wilhelm III., wieder veranlasst, einen verdienten Herrn zu beschenken, den Staatskanzler Karl August von Hardenberg. Der erhielt nun das Gut als königliche Dotation, wurde in den Fürstenstand erhoben und sowohl das Gut als auch der dazugehörige Ort erhielten einen neuen Namen. Neu-Hardenberg. Karl Friedrich Schinkel baute das ursprünglich barocke Schloss klassizistisch um, setzte dem prächtigen Anwesen ein zweites Stockwerk auf. Hermann von Pückler-Muskau und Peter Josef Linné gestalteten den Schlosspark. Heute ein exquisiter Veranstaltungsort. Heike Kramer ist Geschäftsführerin der Stiftung Schloss Neu-Hardenberg.
Wir fühlen uns schon wie ein Stadttheater. Ich glaube, den Vergleich kann man bringen. Das ist in der Region verwurzelt und macht ein Angebot an die Region und an die Menschen in der Region, aber eben auch an überregionale Gäste.
Man könnte sich überlegen, warum wir heute ausgerechnet hier auf Schloss Neu-Hardenberg über Alexander von Humboldt sprechen, über den Forschergeist heute.
An einem Herbstabend sitzen im großen Saal eines Seitengebäudes etwa 100 Zuhörer in einer Veranstaltung, bei der es um Alexander von Humboldt geht. Vor dem Hotel im Schloss sind Autos mit Berliner Kennzeichen abgestellt. Es liegt wie ein Riegel vor dem aber offen zugänglichen Landschaftspark und ist mitsamt dem Restaurant der größte Arbeitgeber der Gegend. Menschen aus der Region stellten auch mehr als die Hälfte aller Gäste des Kulturprogrammes, betont Kulturmanagerin Kramer.
Von Anbeginn, wir sind jetzt im 18. Jahr, unsere Tätigkeit war es uns wichtig, Angebote zu schaffen an diejenigen, die hier vor Ort sind, dass man partizipieren kann, mitnehmen kann und dass Kultur und wir mit unseren kulturellen Angeboten auch immer wieder Impulse geben in einer Region und damit natürlich auch immer wieder auf die Region und auf den ländlichen Raum aufmerksam machen.
Und auf die Vergangenheit Neu-Hardenbergs. Denn dieser preußische Ort mit seinem Schloss machte auch im 20. Jahrhundert Geschichte. Uwe Rosenberg führt durch die kleine, aber feine Ausstellung im Kavaliershaus und erzählt. Dass die Nationalsozialisten Karl Hans Graf von Hardenberg, einen Nachfahren des einstigen Staatskanzlers, wegen seiner Beteiligung am Attentat auf Hitler vom 20. Juli 1944 enteigneten und ins Konzentrationslager sperrten.
Der ist im April 1945 durch russische Truppen befreit worden, kam zurück nach Neu-Hardenberg und wurde dann nochmal enteignet. Vorher sein Besitz durch die Nazis beschlagnahmt und dann durch die Bodenreform 1945 wurde das besiegelt und er musste seine Heimat dann für immer verlassen.
Denn die lag nun in der sowjetischen Besatzungszone. 1949, kurz vor der Gründung der DDR, wurde Neu-Hardenberg in Marxwalde umbenannt. Auf Betreiben des damaligen russischen Kommandanten, wie Uwe Rosenberg berichtet. 1957 wurde Marxwalde Garnisonsstadt der Nationalen Volksarmee. Auf dem nahegelegenen Flugplatz zog die DDR-Regierungsfliegerstaffel ein. Plattenbauten entstanden gleich neben dem Schloss, das damals als Schule diente. Uwe Rosenberg wurde selbst hier als Kind unterrichtet.
Man sieht hier auf diesem handgezeichneten Plan von dem Lehrer diese einzelnen Klassenzimmer, die er hier überall aus der Bibliothek und so weiter gemacht hat. Und kurios, der große Gartensaal war die Turnhalle und Schulaula. Wenn man hier auf dem Foto sieht, Boxspringen im historischen Langhanssaal. Aber es war die Zeit und ich sag mal, wenn es nicht genutzt wäre, vielleicht wäre es gesprengt oder abgerissen worden.
Im September 1932 finden Oderbruch große Militärmanöver statt. Schloss Neu-Hardenberg erhält allerhöchsten Besuch. Der alte Feldmarschall und neue Reichspräsident Paul von Hindenburg ist zu Gast.
Postkarten, Fotos und Videos in der Ausstellung erzählen die Geschichte von Ort und Schloss. Rosemarie Behnke hat sie selbst erlebt. Ihrer Familie gehört die Gärtnerei mit Blumenladen im Ort. Behnke ist für die CDU in der Gemeindevertretung aktiv. Sie hat sich schon vor der Wende dafür stark gemacht, dass aus Maxwalde wieder Neu-Hardenberg wird.
Hier hat Frau Behnke handgeschrieben, das ist die Einladung zur Umbenennung. Am 01.01.91 findet um 11 Uhr am Ortsausgang die offizielle Namensänderung. Und hier sehen wir Maxwalde, das Ortsschild, und unten wartet schon Neu-Hardenberg.
Ich wollte wieder, dass wir stolz sein können auf Neu-Hardenberg, aber weil das einfach auch der Familie zugute kam, weil die wirklich was geleistet haben. Deswegen habe ich auch der Lehrerin dann immer gesagt, ich sage, bringt die Geschichte von Hardenberg den Kindern rüber.
Doch die Geschichtsschreibung der DDR würdigte nur den kommunistischen Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Den der Junker ließ man unter den Tisch fallen. 1996 erhielt die Familie von Hardenberg das Schloss mit seinem Park rückübertragen. Für sie und einige wenige andere Familien von Großgrundbesitzern wurde im Einigungsvertrag eine Ausnahme gemacht, weil bereits die Nationalsozialisten sie enteignet hatten. Familie Hardenberg verkaufte Schloss und Park an den Deutschen Sparkassen- und Giroverband. Der gründete die Stiftung Schloss Neu-Hardenberg, die das Ensemble aufwendig renovierte. 2002 wurde es in Anwesenheit des Bundespräsidenten Johannes Rau offiziell wiedereröffnet. Hermann Partzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, ist Mitglied im Stiftungskuratorium.
Standorte, Kulturstandorte wie hier in Neu-Hardenberg sind ganz, ganz wichtig. Es gibt viel zu wenige. Das ist natürlich auch eine Frage der nötigen Infrastruktur, der Finanzierung, ganz klar. Man muss versuchen, vor allem die Leute hier aus der Gegend zu erreichen, nicht die Berliner, die dann hierher fahren.
Denn in Berlin gäbe es genug Kulturangebote, sagt Partzinger. Doch hier auf dem Land müsse die Kultur intensiver gefördert werden. Auch von der neuen Landesregierung. Auch mit Blick auf die Partei, die vom Frust auf dem Lande profitiert, die AfD. In Brandenburg erhielt sie fast ein Viertel der Stimmen. In Neu-Hardenberg wählte sogar fast jeder Dritte die AfD.
Quielitz, Neu-Hardenberg, Marxwalde, Neu-Hardenberg. Vanja Budde über ein brandenburgisches Dorf und seinen Namen.